Blaulicht Bayern, der Hitradio RT1 True Crime Podcast. Bluttat in Langweid.
Ein jahrelanger Nachbarschaftsstreit. Am Ende sind drei Menschen tot. Das ist passiert in Langweid im Landkreis Augsburg. Ein Rentner soll nach jahrelangem Zoff seine Nachbarn erschossen haben. Der Vorwurf Dreifachmord sowie versuchter Mord. Ein Fall, der viele Menschen bewegt hat. Und so klang das damals bei uns im Programm von Hitradio RT1.
Seit Freitagabend ist in Langweid im Landkreis Augsburg nichts mehr, wie es war. Hier ist Hitradio RT1 am Montag nach der schockierenden Gewalttat.
Mir ist es unerklärlich, wie Menschen so ausrasten. Aber es wird sicher einen Grund geben. Und es ist aber kein Anlass, anderen Menschen Leid zuzufügen oder gar jemanden hier umzubringen. Es ist einfach nur schrecklich.
Es berührt einen einfach oder es beschäftigt einen. Auch gedanklich, dass sowas in Langweid vorkommen kann.
Der Fall wird jetzt am Augsburger Landgericht verhandelt. Mein Name ist Leon Messerschmidt und bei mir im Studio ist wieder RT1-News-Chefin Franziska Megele.
Hi Leon.
Franzi, der Prozess ist diese Woche gestartet.
Genau, und schon an den ersten zwei Verhandlungstagen ist einiges passiert. Da sind auch schon Tränen geflossen. Da haben Leute den Saal verlassen. Das ist auch in Augsburg ein ganz ungewöhnlicher und ein ganz emotionaler Fall.
Und da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber lass uns doch jetzt erstmal am Anfang zurückgehen ins letzte Jahr, als der Fall auch bei uns in der Redaktion das erste Mal aufgeploppt ist.
Ja, gerne. Ich weiß es noch ziemlich genau. Das war Freitagabend. Da ploppt eine Nachricht auf dem Handy auf. Die hat ein Kollege weitergeleitet. In Langweid sind Schüsse gefallen. Passt auf euch auf und es soll Tote geben und Verletzte.
Wenn man so eine Nachricht im ersten Moment liest, geht da bei dir sofort durch den Kopf, okay, da muss jetzt einer von uns hin, wir müssen das sofort melden oder was?
Erstmal ist es unerwartet. Obendran an dieser Nachricht ist so eine Notiz, so ein Doppelpfeil, das hat WhatsApp ja also vielfach weitergeleitet. Das heißt, diese Nachricht, die geht gerade im Wortlaut rum. Jetzt ein Jahr später wissen wir natürlich, was da gerade passiert war, dass da wirklich Menschen gestorben sind, dass da wirklich Schüsse gefallen sind. Aber ich muss sagen, mein erster Gedanke war, nee, Quatsch. Das müssen Fake News sein. Langweid im Landkreis Augsburg, das muss man ja dazu sagen, das ist ein ruhiges Örtchen mit 9000 Einwohnern. Was da eher passiert, dass mal jemand betrunken E-Scooter fährt, dass ein Fahrrad geklaut wird, vielleicht noch ein Unfall mit Blechschaden.
Ja, sowas kann ich mir schon eher vorstellen. Wir kennen ja beide die üblichen Polizeimeldungen, sage ich mal, aus Langweid. Aber ja, diese Nachricht, die da kam, das sind keine Fake News. Es geht wirklich um Mord. Ein Mann soll ausgerastet sein, auf 5 Menschen schießen, 3 sterben, seine Nachbarn. Was war damals los an dem Abend in Langweid?
Es startet an diesem Nachmittag anscheinend völlig banal. Mit einem Streit unter Nachbarn im Mehrfamilienhaus, da wohnen 4 Parteien insgesamt. Da gibt's immer wieder Diskussionen um Mülltonnen, die zu voll sind, um Nachbarn, die auf der Terrasse zu laut sind, um Kindergeschrei. Und an diesem Nachmittag soll's eben eskaliert sein. Da ist es 16.45 Uhr am Freitag, den 28. Juli 2023. Der Angeklagte und ein Nachbar sollen sich anschreien, als Arschloch, als Drecksau, als asozial bezeichnen. Erst vor dem Haus, dann im Hausflur. Dann soll der 64-Jährige gesagt haben, ruf doch die Polizei und ich werde dich schon noch im Dunkeln erwischen. Gegen 17 Uhr rückt die Polizei dann tatsächlich auch an.
Und die kommen ja nicht zum ersten Mal zu dem Haus.
Nee, genau. Das ist in den Jahren vorher auch schon öfter vorgekommen. Zu diesem Zeitpunkt im Juli ist der letzte Einsatz aber schon ein gutes halbes Jahr her. Allerdings trifft die Polizeistreife den Mann dann gar nicht an. Der 64-Jährige soll da schon weggefahren sein, um sich wohl zu beruhigen. Die Polizisten sprechen also mit den Nachbarn. Sie sprechen auch mit der Frau des Mannes, hinterlassen ihre Visitenkarte. Sie wollen ja auch seine Seite hören und dann fahren sie wieder. Die Ehefrau ruft den Rentner dann an, sagt, dass die Polizei da war, dass es eine Anzeige gibt und dass er sich bei der Polizei melden soll. Und das soll dem Angeklagten überhaupt nicht passen. Er soll sich richtig ärgern.
Das ist dann auch dieser Punkt, der wahrscheinlich, womöglich das Fass zum Überlaufen gebracht hat, oder?
Zumindest aus Sicht der Ermittler definitiv ja. Irgendwann zwischen 6:30 und 7 Uhr abends kommt der Mann laut Staatsanwaltschaft zurück in das Haus und die Ermittler glauben, er wollte sich das nicht mehr bieten lassen. Er wollte den jahrelangen Streit beenden. Und sie glauben auch, er hat die nächsten Taten, die da jetzt folgen, gezielt geplant. Er saß demnach am Küchenfenster, um auf seine Nachbarn zu warten. Das Nachbarsehepaar, die beiden 49, 52 Jahre alt, die kommen um 19.12 Uhr heim, sie laden das Auto aus, gehen von der Garage in Richtung Haus. Und an diesem Punkt soll der Angeklagte laut den Ermittlern einen Gehörschutz aufgesetzt haben. Er soll seine Beretta, seine Pistole also nehmen, sie laden und sich dann in den Hausflur stellen. Und zwar so, dass er nicht gesehen wird. Als der Nachbar wenige Minuten später die Tür aufschließen will, seine Wohnungstür, da soll der Rentner ohne ein Wort zu sagen von hinten die paar Schritte auf ihn zugehen. Er soll den Mann in den Nacken schießen und ihn so töten. Seine Frau steht laut der Anklage da noch auf der Treppe. Sie hört den Schuss, sie schreit und 4 Sekunden nach ihrem Mann trifft sie der nächste Schuss aus wenigen Zentimetern in die Stirn. Ein zweiter Schuss fällt weitere 4 Sekunden später erneut von oben in den Kopf. Die Frau stirbt kurz darauf am Blutverlust. Der 64-Jährige soll dann ins Erdgeschoss geschlichen sein und das sehr schnell. Die Ermittler werfen ihm vor, dass er darauf gebaut hat, dass seine 72-jährige Nachbarin im EG die Schüsse mitbekommt, dass er gehofft haben soll, sie schaut durch den Türspion, was da los ist, und dann soll er durch die Tür geschossen haben. Dieser Schuss schlägt 1,5 Zentimeter neben dem Türspion ein und er trifft die Nachbarin in den Kopf und durchschlägt ihren Schädel. Wenn man sich das nochmal verdeutlicht, der erste Schuss fällt auf den 52-Jährigen, 4 Sekunden später der Schuss auf seine Ehefrau. 21, 22, 23, 24, der dritte Schuss. Und 8 Sekunden später der vierte Schuss, der tödliche auf den Türspion, auf die 72-jährige Nachbarin. Das sind 3 Menschen, die da erschossen werden in 16 Sekunden. Und alle sterben relativ kurz danach an ihren schweren Verletzungen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt wie in einem Actionfilm so geplant. Das klingt fast wie eine Hinrichtung.
Genau das sagen die Ermittler auch. Das ist heftig.
Warum die Ermittler das so genau wissen, lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Dieser dramatische Abend ist ja noch nicht vorbei. Der Mann soll dann ja noch vorgehabt haben, weitere Menschen zu töten.
Ja, der 64-Jährige soll dann ins Auto gestiegen sein, um etwa 400 Meter weiterzufahren, zum Sohn der 72-Jährigen, die gerade durch den Kopfschuss gestorben ist. Der hat dem Angeklagten dann wohl auch die Tür aufgemacht, das erzählte der Polizei später, weil er dachte, seine Eltern stehen unten vor der Tür. Er hat den Angeklagten laut den Ermittlern dann im Flur gesehen, wie der gerade seine Pistole durchlädt. Dann soll er gefragt haben, was wird das jetzt? Und die Antwort, das wirst du schon sehen. Daraufhin soll er sofort in die Wohnung zurückgeflüchtet sein. Da soll er die Tür zugedrückt haben, um diesen Mann mit der Waffe draußen zu halten. Währenddessen rannte auch seine Frau her an die Tür, die hatte diesen Tumult mitbekommen. Und dann soll der Angeklagte insgesamt 4-mal durch die Tür hindurch geschossen haben. Das Paar wird dadurch verletzt, aber nicht lebensbedrohlich. Und der 64-Jährige flüchtet, so berichten das Zeugen später.
Okay, das sind jetzt insgesamt 8 Schüsse in 2 verschiedenen Häusern, 400 Meter auseinander. So ein Schuss ist extrem laut. Das muss doch jemand mitbekommen haben und die Polizei angerufen haben. Und selbst dann, die kommt, und zwar mit allem, was sie hat, oder?
Tatsächlich in dem Fall mit allem, was sie hat. Die haben alles mobilisiert, was irgendwie auf der Straße war. Der Notruf ist gegen 19.20 Uhr bei der Polizei eingegangen. Das heißt also, da rast dann Streife um Streife nach Langweid. Die Polizei mobilisiert, da kreist ein Hubschrauber, Suchhunde rücken an. Die Polizei vor Ort ist da, das Landeskriminalamt ganz schnell, natürlich auch das Rote Kreuz, Rettungskräfte und auch der Kriseninterventionsdienst.
Das klingt nach einem unglaublich schwierigen Einsatz für die Polizei und Co. Die wissen ja eigentlich kaum was und müssen irgendwie jemanden schnappen, der vielleicht noch weiter rumschießt und dann, klar, uns natürlich schützen, aber auch ihr eigenes Leben schützen. Das muss ja ein heftiger Druck sein.
Also an diesem Abend geht da wohl alles Schlag auf Schlag. Also der 64-Jährige wird in seinem Auto gleich noch um 19.30 Uhr gesehen, wenige Minuten später. Er fährt da wohl ziellos durch die Gegend, parkt am Ende dann in einem Langweider Ortsteil. Auch an dem Punkt hat die Polizei schon einige Straßensperren aufgestellt. Um 19.45 Uhr ist dann die Festnahme des Mannes als tatverdächtig, auch ohne Widerstand. In diesem Auto waren laut Polizei 2 Handfeuerwaffen mit noch einigen Schuss Munition. Und für die Polizisten ist sowas natürlich auch eine absolute Ausnahmesituation. Da sagt ein Polizist auch später, die Priorität in dem Moment war ganz klar, das Auto des Täters zu stoppen. Sie dachten zu diesem Zeitpunkt, da erschießt einer wahllos Menschen. Und vielleicht gibt's auch mehrere Täter, das weiß man ja im ersten Moment gar nicht. Da ist die Angst natürlich auch groß, ob dieser Mann vielleicht weitere Menschen oder dann auch die Polizisten attackiert und vielleicht erschießt.
Also der 64-Jährige wird knapp eine halbe Stunde später nach dem ersten Schuss festgenommen. Für die Einsatzkräfte also erstmal Entwarnung, keine Gefahr mehr. Der Mann wird ja dann auch gleich in Untersuchungshaft geschickt, noch an dem Samstag.
Ja, und parallel läuft die Ermittlungsarbeit natürlich sofort auf Hochtouren. Da ist die Spurensicherung gleich an dem Freitag da. Die ist die ganze Nacht vor Ort an diesen beiden Tatorten. Es werden Anwohner befragt, Zeugen werden befragt. Es ist erstmal alles abgesperrt. Am Samstag, ganz spannend auch für die Reporter, da ist dann schon eine fast unwirkliche Stille, weil da ist niemand mehr vor Ort. Alle Spuren sind gesichert, da hängt nicht mal so dieses bekannte Flatter-Absperrband vor Ort.
Also kurz nochmal zusammengefasst, 19.15 Uhr fallen die ersten Schüsse. Drei Menschen sterben, am zweiten Tatort werden zwei Menschen schwer verletzt, noch einmal vier Schüsse. Eine halbe Stunde später wird ein Tatverdächtiger festgenommen. Und wir haben es vorhin kurz angerissen, die Ermittler können ja schon bei den ersten Schüssen ganz genau auf die Sekunde sagen, wann sie waren, in welchem Abstand sie waren und gegen wen sie gerichtet waren. War denn da noch jemand mit in dem Haus, der das beobachtet hat oder mitbekommen hat? Ich frage mich natürlich, wie kann die Polizei das eben so genau wissen?
Es gibt tatsächlich mehrere Zeugen, aber es gibt einen Zeugen, mit dem, denke ich, auch die Ermittler so überhaupt nicht gerechnet haben, ein Handy nämlich. Der Nachbar, der gerade die Einkäufe aus dem Auto ausgeladen hat, dieser 52-Jährige, der da an diesem Abend vor seiner Wohnungstür erschossen wird, der hat um 19.12 Uhr sein Handy in die Hosentasche gesteckt und dadurch offenbar zufällig eine Videoaufnahme gestartet. Und dieses Handy hat die nächsten Minuten komplett aufgezeichnet. Das müssen grauenhafte Aufnahmen sein. Er wird erschossen, Sekunden später seine Frau, Schreie, der nächste Schuss, Sekunden Stille, keine Schritte sind zu hören und dann der Schuss durch die Tür in den Kopf der Nachbarin.
Jetzt wird dem Täter ja vorgeworfen, er wollte diese fünf Menschen töten, die drei Nachbarn, mit denen er quasi Tür an Tür wohnt, und das Paar in dem zweiten Haus, die beide angeschossen wurden. Waren denn da noch mehr Menschen in Gefahr? Also haben die Ermittler Hinweise, dass der mutmaßliche Täter vielleicht noch mehr Personen erschießen wollte?
Also wir wissen, dass mehrere weitere Personen zu diesem Zeitpunkt mit im Haus waren, denen möglicherweise etwas hätte passieren können. Zum Beispiel die 72-Jährige, also das dritte Opfer, ihr Ehemann war auch mit in der Wohnung. Auch er hätte ja zur Tür kommen können und durch diesen Türspion durchschauen können. Das Ehepaar, das vor der Wohnungstür erschossen wurde, die beiden haben einen 15-jährigen Sohn, der war an diesem Abend wohl zufällig nicht daheim. Und er hat da mit einem Schlag beide Eltern verloren. Da hat die Polizei an dem Abend auch sehr schnell versucht, ihn zu finden, um ihn dann auch abzuschirmen. Dass der Angeklagte jetzt mehr Menschen im Visier hatte, dass es an dem Abend möglicherweise mehr Opfer hätte geben können, das wissen wir nicht. Aber dazu ist jetzt natürlich auch der Prozess am Landgericht da, um eben nicht nur die Schuldfrage zu klären, sondern auch, was genau passiert ist und was hätte passieren können.
Ich habe gelesen, dass wohl auch Sachen zum Bombenbau gefunden wurden bei dem Mann.
Also in seinem Keller haben die Ermittler laut einem Bericht der Augsburger Allgemeinen Chemikalien gefunden, außerdem eine Zündschnur und so einen speziellen Draht. Und Experten sagen, ja, theoretisch hätte sich eine Bombe bauen lassen können und die hätte wohl ordentliche Sprengkraft gehabt. Ob der Mann das vorgehabt haben könnte, das ist bisher völlig unklar.
Bei der Festnahme, du hast ja gerade gesagt, der 64-Jährige hatte laut Polizei zwei Waffen im Auto. In seiner Wohnung sind ja auch weitere Waffen gefunden worden. Deswegen ist er jetzt aber nicht angeklagt. Der hatte die ja legal, oder?
Genau, der Mann ist Sportschütze. Er hatte wohl seit 1987 einen Waffenschein. Laut seinem Anwalt ist er auch weiterhin noch im Schützenverein. Und seit 1999 hatte er diese Beretta, diese mutmaßliche Tatwaffe. Die Tat hat im letzten Jahr dann auch eine große Diskussion ausgelöst über das Waffenrecht, ob das vielleicht verschärft werden muss oder ob häufiger kontrolliert werden sollte, wie so oft, wenn so Taten passieren.
Das muss vor allem für die Nachbarn, die Anwohner da drumherum ja auch ein riesiger Schock gewesen sein. Wir von Hitradio RT1 waren damals vor Ort und haben nachgefragt.
Kleine Ortschaften, große Städte, Sachen passieren. Man weiß nicht, was in den Köpfen in diesem Moment, in diesen Menschen vor sich geht.
Es ist schon entsetzlich und schrecklich. Vor allem, wenn man dann Leute kennt, die in der Straße wohnen, die verwandt sind, da macht man sich dann schon Sorgen.
Jetzt ist so ein Nachbarschaftsstreit mal das eine, aber wenn das eskaliert, dann geht's doch eher drum, dass man sich nicht mehr grüßt, ignoriert, nicht mehr miteinander spricht oder halt umzieht. Wie konnte das jetzt so eskalieren?
Also anscheinend ging das über mehrere Jahre hinweg. 2018 war es wohl das erste Mal so heftig, dass die Polizei anrücken musste. Das ist also 5 Jahre vor der Tat. Aber der Angeklagte ist zum Beispiel auch nicht vorbestraft. Es ging um Beleidigungen, Bedrohungen, wohl auch mal um ein Gerangel, aber nicht um mehr. Also zumindest von außen klingt es nicht danach, dass man das hätte kommen sehen können. So ein Streit unter Nachbarn, um Rasenmähen, um lautes Grillen oder eben um Mülltonnen, den gibt's ja grundsätzlich mal tausendfach.
Neben den Nachbarn, die unter Schock stehen, wie geht's denn in Langweid weiter?
Also für das ganze Umfeld war das schon ein riesiger Schock. Langweid ist ja eine absolut friedliche Gemeinde. Die Freiwillige Feuerwehr hat an dem Wochenende dann auch gleich die geplante Party abgesagt. Da war überhaupt niemandem zum Feiern zumute. Viele Menschen haben an dem Haus Kerzen angezündet, haben Blumen abgelegt zum Gedenken. Da herrschte wirklich ganz viel Fassungslosigkeit. Eine Nachbarin hat damals auch einer Nachrichtenagentur gesagt, dass sie am ganzen Körper gezittert hat, als sie das erfahren hat. Aber ihr sei wohl auch ganz schnell klar gewesen, das muss passiert sein, glaubte sie, wegen diesem jahrelangen Streit, dass der Herr so und so, also dieser Nachbar, wohl seine Nachbarn erschossen hat. Wenige Tage nach der Tat gibt's in Langweid einen Trauergottesdienst. Da ist die Kirche bis auf den letzten Platz voll. Und auch vor dem Gebäude stehen viele Menschen, die hören über den Lautsprecher mit. Und da fällt dann auch der Satz: Wir müssen jetzt die Sprachlosigkeit aushalten.
Fast ein Jahr später ist der Fall jetzt Thema vor Gericht. Klar, für alle Angehörigen extrem emotional, nochmal alles aufarbeiten zu müssen. Die Zeugen sagen aus und man durchlebt das alles eben nochmal. Wie verhält sich denn der Angeklagte?
Also der hat den Prozessstart quasi regungslos verfolgt. Also als die Anklageschrift verlesen worden ist, wo diese Taten auch nochmal ganz detailliert geschildert werden. Er hat manchmal den Kopf geschüttelt, aber mehr war von ihm tatsächlich auch emotional nicht mitzubekommen.
Das ändert sich dann aber an Tag 2, denn wir springen nochmal zurück an diesen Tatabend im Juli 2023. Da sind ja mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen. Klar, die Schüsse haben mehrere Menschen mitbekommen. Im Gerichtssaal sind 2 dieser Notrufe abgespielt worden und einer davon war besonders emotional. Das war der Notruf vom Ehemann der 72-Jährigen, der Frau, die durch die Tür von einer Kugel getroffen wurde. An der Stelle der Hinweis, wenn euch sowas emotional belastet, überspringt am besten die nächsten 1,5 Minuten. Das haben wir euch auch unten in den Shownotes markiert. Franzi, wie war das vor Gericht, dieser erste Notruf?
Heftig. Der Richter hat da schon im Vorfeld gewarnt, das wird emotional. Und dann sind auch die ersten aus dem Saal tatsächlich gegangen. Und dann wird dieser Notruf vorgespielt. Da sagt der Ehemann: Meine Frau ist erschossen worden. Er ist völlig aufgelöst. Er schreit ins Telefon, ist auch komplett überfordert. Kommen Sie schnell, schnell. Seine Frau atmet da noch. Sie ist aber nicht ansprechbar. Sie röchelt. Überall ist Blut. Er sagt auch, das war der Nachbar. Wir haben doch gewarnt, denn sie hatten ja auch immer wieder Anzeige erstattet. Dann kommt die Frau des Angeklagten zum Tatort, die Nachbarin. Sie spricht mit dem schreienden Mann. Dann werden die Toten draußen im Gang entdeckt. Mehr Schreie. Die Frau am Notruf in der Einsatzzentrale versucht immer wieder zu helfen. Sie sagt, stoppen Sie die Blutung der Frau, holen Sie ein Handtuch. Ihr Mann sagt, ich kann das nicht. Er ist überfordert. Er sagt, sie stirbt mir unter der Hand weg. Er schreit ihren Namen mehrfach, er weint, er sagt irgendwann, ich glaube, sie ist tot. Und auch die Nachbarin, die Frau des Angeklagten, sie klingt hilflos, völlig aufgelöst. Er macht ihr Vorwürfe, er sagt, warum hat der eine Waffe, wie kann das sein, wo bleibt die Rettung? Das geht 20 Minuten lang. Da fließen im Publikum Tränen, da schlagen sich Menschen die Hände vors Gesicht und man sieht auch, die Richter sind sichtlich bewegt. Und dann weint auch der Angeklagte im Gerichtssaal. Er wischt sich die Augen ab, er wischt sich die Nase, als er auf der Aufnahme seine Frau hört.
Und auch sie hatte das alles ja offenbar überhaupt nicht kommen sehen. Was mich jetzt aber noch nicht loslässt, dass dieser Streit so eskalieren konnte. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, es gab Streit wegen Mülltonnen. Das muss doch mehr gewesen sein.
Ja, anscheinend eben nicht. In diesem Vier-Parteien-Haus, wo es immer wieder diesen Streit gab, da wissen wir, der Angeklagte hat seit 15 Jahren schon mit seiner Frau gewohnt.
Das heißt, man kennt sich auch als Nachbarn.
Genau. Anscheinend wollte der Rentner seinen Nachbarn vorschreiben, wann sie die Mülltonnen rausstellen. Und wer das nicht richtig gemacht hat, also nicht so, wie es der 64-Jährige eben gesagt hatte, der wurde dann wohl beleidigt. Der Mann soll sehr impulsiv gewesen sein. Die Nachbarn haben aber wohl auch zurückbeleidigt. Ja, und an einem Zwischenfall im Jahr vor der Tat soll auch der Sohn eines der späteren Todesopfer beteiligt gewesen sein. Der Mann, der wenige hundert Meter weiter mit seiner Partnerin wohnt und der später an dem Abend angeschossen wird, zusammen mit seiner Frau. Ein Nachbar hat später der Bild-Zeitung gesagt, dass es immer wieder um Kleinigkeiten ging in diesem Haus, also wirklich Mülltonnen zu voll, nicht rausgestellt, die Enkel sind zu laut, man grüßt nicht richtig, wirklich Kleinigkeiten.
Das sind wirklich Kleinigkeiten, würde ich jetzt so sagen. Dass es dann bis zum Mord eskaliert, da muss ich aber dann trotzdem sagen, da habe ich Fragezeichen im Kopf. Steckt da möglicherweise eine psychische Störung dahinter?
Also die Ermittler sagen nein. In der Anklage ist explizit aufgeführt, dass die sogenannte Einsichts- und Steuerungsfähigkeit nicht beeinträchtigt war. Das heißt also kein psychischer Ausnahmezustand. Laut einem Gutachter ist der Mann pedantisch und zwanghaft, also wie so eine Art Blockwart-Mentalität fast, aber psychisch eben völlig gesund. Und ein Nachbar hat nach der Tat laut Medienberichten gesagt, im Gespräch sei der Rentner freundlich gewesen, ganz zuvorkommend, dieses Ausrasten, das sei ihm jetzt völlig neu. Andere Nachbarn haben wiederum gesagt, na ja, der Streit, der schwelte seit Jahren, da war schon was los. Sowas hatte jetzt aber niemand erwartet.
Hat denn der Angeklagte vor Gericht schon mal was gesagt?
Bislang noch nicht viel. Am zweiten Prozesstag gab es von ihm ein Statement über seinen Anwalt und er sagt, er hatte an diesem Abend wie so eine Art Blackout. Das heißt, er hat nur bruchstückhafte Erinnerungen an die Tat oder wie sein Anwalt uns gesagt hat, inselhafte Erinnerungen. Er bedauert, was er getan hat. Er kann sich nur vorstellen, dass es eine Art psychische Entgleisung war, also eine Tat im Affekt. Also ganz anders als dieser Mord, den die Staatsanwaltschaft ihm eben vorwirft. Dass das Gericht den Mann für gefährlich hält, das sieht man allein daran, dass er nicht nur Handschellen trägt, sondern auch Fußfesseln. Und klar, zum jetzigen Zeitpunkt, es gilt die Unschuldsvermutung. Die Ermittler haben zwar viele Beweise gesammelt, die für sie dafür sprechen, wie die Tat passiert ist, wer sie begangen hat. Aber im Prozess am Landgericht wird jetzt eben endgültig geklärt, war es der 64-Jährige und wenn ja, war es ein kaltblütiger Mord oder eben so eine Art Blackout. Später im Prozess will der Mann sich nochmal äußern, wenn es um das persönliche Verhältnis geht zu den Nachbarn. Und das dürfte dann wirklich nochmal spannend werden.
Die Ermittler sagen ja, sie sind sich sicher, wie die Tat passiert ist. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, es gibt ja Zeugen, einmal die Überlebenden auf der einen Seite, aber auch die Aufnahmen von dem Handy. Das erinnert mich sehr an den Neuschwanstein-Mord. Da haben wir im Podcast ja auch schon drüber gesprochen. Da war der Angeklagte selbst bei der Tat im Video zu sehen. Das ist wirklich eine erdrückende Beweislast. Und da hatte der Mann ja auch bei Prozessstart dann schon gestanden.
Klar, auch im jetzigen Prozess um Langweid gibt's durch die Handyaufnahme, durch viele Zeugenaussagen auch vieles, was für die Darstellung der Ermittler spricht. Man kann sich auch vorstellen, wenn die Spurensicherung an so einem Tag vor Ort ist, die untersuchen natürlich den Tatort, auch die Menschen, die da gestorben sind. Und klar, da gehört auch die Auswertung der Handys mit dazu.
Da denke ich mir, da rechnet man als Ermittler doch eher mit Chatverläufen oder sowas. Wenn ich jetzt Streit mit meiner Nachbarschaft hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch drüber schreiben, vielleicht mit meiner Familie oder eben mit anderen Nachbarn.
Ja, und stattdessen findet man dann so eine Aufnahme, in der Schüsse und Schreie zu hören sind und wo innerhalb von Sekunden drei Menschen sterben. So wie es klingt, ist es ja wirklich eine zufällige Aufnahme gewesen in der Hosentasche. Vermutlich ist dadurch nichts oder nur sehr wenig zu sehen, aber eben zu hören. Und dann gibt's ja noch weitere Zeugen außerhalb des Hauses. Die sehen zum Beispiel gegen 19.19 Uhr den mutmaßlichen Täter das Haus verlassen. Da trägt er wohl auch noch diesen Gehörschutz. Er soll ganz ruhig gewesen sein und dann zum zweiten Tatort gefahren sein.
Weiß man denn, ob das Absicht war? Also ob der Nachbar vielleicht dachte, ich starte jetzt mal die Aufnahme, nicht, dass der andere Nachbar wieder was macht und es wieder Streit gibt?
Ich glaube, für uns ist das gerade sehr naheliegend, weil wir dann auch wissen, was passiert ist, so im Nachhinein. Andererseits, wie hätten Sie denn das wissen sollen, dass ausgerechnet an diesem Abend die Situation so eskaliert? Weil das Maximum an diesem Nachbarschaftsstreit war bisher, dass die Polizei mal anrückt und mit allen Beteiligten spricht. Und mehr war da ja nicht.
Und dann würde man vermutlich auch eher eine Sprachaufnahme starten und das mit aufzeichnen. Wenn man das Handy dann in die Hosentasche steckt und ein Video startet, da sieht man ja eh nichts.
Ja, genau. Und das Handy ist auch in der hinteren Hosentasche gelandet. Das würde dazu passen, dass man sagt, Mai, ich steck's ein, um die Wocheneinkäufe reinzutragen, also zufällig.
Das klingt jetzt für mich so, als ob es wenig Zweifel gibt, dass der Angeklagte mutmaßlich beteiligt war und damit dreifacher Mörder ist. Wie geht das denn jetzt vor Gericht weiter? Es sind ja insgesamt 15 Prozesstermine angesetzt.
Also das Urteil könnte im Juli fallen, ziemlich genau ein Jahr nach der Bluttat. Dem Angeklagten droht lebenslange Haft. Es geht aber natürlich auch noch darum, war es Mord oder war es kein Mord? Also ist die Tat im Affekt passiert? Hatte der Angeklagte wirklich diese Art Blackout, die er geschildert hat, dass er sich an nichts erinnern kann, dass er so wütend war, dass er komplett durchgedreht ist? Oder war es Mord, also war es geplant, kaltblütig, besonders niederträchtig, so diese Mordmerkmale. Aktuell sagt die Staatsanwaltschaft ja, es war Mord aufgrund dieser und dieser Beweise, da sind wir uns sicher. Und das wird in Deutschland mindestens mit 10 Jahren Haft oder eben mit lebenslänglich bestraft. Es könnte aber auch sein, dass die Richter am Ende entscheiden, die Tat ist doch im Affekt passiert, es war also doch Totschlag. Und da liegt das Strafmaß bei bis zu 10 Jahren. Und klar, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass die Richter am Ende entscheiden, es war ganz anders. Das scheint zum jetzigen Zeitpunkt aber sehr unwahrscheinlich.
Wie es im Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord in Langweid weitergeht, hört ihr natürlich im laufenden Programm bei Hitradio RT1.
Genau, da halten wir euch in den Nachrichten immer auf dem Laufenden, bis dann am Ende auch ein Urteil fällt.
Und wenn ihr zu diesem Fall Fragen oder Feedback habt, meldet euch gerne jederzeit bei uns, natürlich auch zu anderen Fällen oder mit Vorschlägen. Ihr erreicht uns unter podcast@rt1.de. Das verlinken wir auch nochmal unten in den Shownotes. Ja, und dann danke dir, Franzi, an dieser Stelle.
Danke dir, Leon, und gerne bis zum nächsten Mal.
Blaulicht Bayern, der Hitradio RT1 True Crime Podcast.